Hier bei mir ist nun Thomas Schmidt, OpenSUSE Booster. Herzlich willkommen, hallo. Thomas. Danke für die Zeit, die du dir nimmst. Ich verhasle mich da gar ein bisschen für unsere Hörer. Du bist ja heute da zum Thema Ruby on Rails im Zusammenhang mit OpenSUSE. Magst du ein paar Worte zu dir sagen, Thomas, was du machst bei OpenSUSE, wo deine Haupttätigkeiten liegen?
Also ich bin Mitglied im OpenSUSE Boosters Team. Wir betreuen die ganze OpenSUSE Infrastruktur. Ich bin Entwickler für die Infrastruktur, bin mitverantwortlich für die meisten von unseren Homepages, Wiki, Software, Build-Service und so weiter. Vorher habe ich am SUSE Studio mitgearbeitet und interne Tools für SUSE geschrieben. Ja, und jetzt kümmere ich mich um die OpenSUSE Infrastruktur, die Entwicklung.
Also das bedeutet auch, dass du inhaltlich, also für den Content stehst du nicht gerade, sondern die Technik drumherum.
Ja, hauptsächlich.
Jawohl. Ich stelle mir das ziemlich als breite Aufgabe vor, also mit verschiedenen Ausrichtungen. Also da kommst du sicher mit den verschiedensten Techniken in Berührung. Eine davon Ruby on Rails oder einfach Ruby. OpenSUSE hat ja einige Anwendungen erzeugt oder geschrieben mit Ruby, die ja auch zur Verfügung stehen. Welche sind da mittlerweile vorhanden? Oder vielleicht gibt es eine, die sehr bekannt ist oder jeder OpenSUSE-Mensch kennt. Also ich gehe mal davon aus.
Ne? Ja, also wir haben inzwischen ziemlich viel Erfahrung mit Ruby on Rails. Wir haben circa 10 Projekte damit bislang gemacht. Mhm. Die bekanntesten, sichtbarsten Anwendungen dürften sein der Build-Service-Web-Client und die Software-Seite, wo man sich die Distribution runterladen kann und Pakete suchen kann. Des Weiteren haben wir ein paar kleinere Rails-Anwendungen zum Feature-Tracking, Nachrichtenversand. Der Build-Service selbst besteht aus 3 Rails-Anwendungen. Dann haben wir in SUSE auch noch weitere Erfahrungen mit Rails, zum Beispiel das SUSE Studio ist auch eine Rails-Anwendung.
Ja.
Und wir haben jetzt ja auch neu WebYast, das auch auf Rails basiert.
Ja. Das WebYast, das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr. Ist das relativ neu oder gab es das bisher? Das gab es ja bisher eigentlich nur lokal, ne? auf den Rechnern. Und jetzt gibt es das als Webservice.
Also bisher war YAST ja hatte 2 Oberflächen. Man konnte es von der Konsole benutzen und die QT-Oberfläche. Und jetzt neu, die 3. Oberfläche ist die Web-Oberfläche.
Jawohl. Die ist bereits verfügbar in dem Fall.
Die ist bereits verfügbar, aber ich habe nicht so viel mit der jetzt direkt zu tun, weil die nicht im OpenSUSE-Projekt direkt entwickelt wird, sondern von dem YAST-Team.
Ja.
Aber ich denke, in der 11.3 wird die auch mit dabei sein.
Okay. Kommen wir zurück zum ersten Punkt, den du genannt hast beim Build-Service. Kannst du den Hörern mal ganz kurz prägnant erklären, was der Dienst macht?
Der Build-Service ist unsere Zentrale, um Software-Pakete zu bauen aus Source-Code. Mhm. Wir bauen die komplette Distribution im Build-Service, die aus sehr vielen Paketen besteht, aber jeder User kann auch eigene zusätzliche Pakete im Build-Service bauen. Es gibt ein schönes Web-Frontend, in dem man sich das machen kann, oder es gibt auch Konsolen-Clients, um die Pakete zu bauen. Der Build-Service kann für viele verschiedene Architekturen Pakete bauen und auch für viele verschiedene Distributionen. Also nicht nur für SUSE, sondern auch für Fedora, zum Beispiel Ubuntu und so weiter.
Spannend. Darf ich das so verstehen als eine Art Dienst, mit dem ich mir mein eigenes OpenSUSE jetzt zusammenstellen kann? Mit den Paketen oder halt Applikationen, die ich da drin haben will?
Also primär ist der Dienst erstmal da zum Pakete bauen, nicht um die komplette Distribution für die User zu bauen.
Ja,
aber es
verstehe.
Ist auch möglich, dass sich User Appliances bauen mit inklusive ihrer neuen Pakete. Ja. Aber hauptsächlich ist es dafür gedacht, dass auch User zusätzliche Pakete anderen Usern zur Verfügung stellen können, die dann auf der Standard-SUSE installiert werden können.
Also eine Paketbaumaschine, so jetzt im
einfachen also es ist
Halbdeutsch.
Ja, also ja. Der Dienst hat halt jede Menge Bildpower und kann für verschiedene Architekturen bauen, was die Leute daheim nicht unbedingt können.
Ja, da stehen wahrscheinlich recht protzige Maschinen dahinter, stelle ich mir vor.
Es sind vor allem viele.
Ja, okay, also Lastenverteilung da.
Ja,
ja.
Okay. Ich denke, wir haben so um die 30 Build-Hosts, die die Pakete bauen.
Ja.
Das lässt sich im neuen Web-Interface auch ziemlich schön sehen, wie viele Build-Hosts gerade beschäftigt sind, wie die Auslastung gerade ist.
Und dieser Service, der steht allen Benutzern zur Verfügung oder brauche ich da ein Login oder sowas?
Um Pakete zu bauen, braucht man einen ganz normalen OpenSUSE-Login.
Ja.
Nur um zu gucken und sich Sachen runterzuladen, braucht man keinen Login.
Jawohl.
Aber es kann sich jeder in 2 Minuten ein Login erstellen und kann loslegen, Pakete sich selbst zu bauen.
Okay, also wirklich auch ganz nahe an der Community. Wenn ich da ein Paket baue für mich, kann ich das dann auch teilen mit anderen? Oder ist das dann nur für mich praktisch?
Nein, also jeder Benutzer, der Build-Service ist gegliedert in Projekte.
Ja.
Und jeder User hat automatisch ein Projekt für sich selbst, in dem er Pakete bauen kann.
Mhm.
Die werden dann aber auch auf unseren FTP-Server veröffentlicht und auch gemirrored und sind auch in der über softwareopensuse.org in der Software-Suche zu finden.
Ah, sehr gut. Super. Dann ist das also wirklich, ja, man kann sagen, Community-Projekt eigentlich und professionell administriert. Ich habe es heute irgendwie mit dem Deutsch nicht so gut, von Thomas. Wir haben jetzt ein bisschen von Ruby bzw. Ruby on Rails gesprochen. Kannst du die Begriffe noch ein bisschen erklären, vielleicht gerade für die Hörer, die jetzt nichts anfangen oder wenig anfangen können mit Ruby oder Ruby on Rails?
Ja, also Ruby, das ist eine Skriptsprache. Und Ruby on Rails ist eben ein Web-Framework basierend auf dieser Programmiersprache, das in letzter Zeit ziemlich erfolgreich ist.
Ja.
Es gibt auch sehr große Seiten, die Ruby on Rails benutzen, zum Beispiel Twitter ist auch auf dem Framework entstanden. Dann bei uns die größte Anwendung ist eben SUSE Studio, ich denke, die ist sehr bekannt.
Ja.
Und die Vorteile von Ruby on Rails sind eben, dass es bietet einen sehr leichten Einstieg in die Entwicklung und bringt wichtige Komponenten mit, die sehr praktisch sind zur Entwicklung von Webanwendungen. Also integriertes Testing, leichte Einbindung in Webserver, verschiedene sehr leichte Einbindung in die Datenbank mit einem objektrelationalen Mapping. Also es hat sehr viele Vorteile.
Ruby selbst ist, glaube ich, ziemlich alt, soweit ich weiß. Also immer im Verhältnis zur ganzen IT.
relativ ich weiß alt, es nicht genau.
Weißt du auch nicht. Aber das Framework ist ja neuer.
Die Sprache ist relativ alt, aber hat halt in den letzten Jahren ziemlich an Fahrt aufgenommen, an Beliebtheit.
Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmals zurückkommen auf die Applikationen, die OpenSUSE da in Ruby on Rails bereitstellt. Du hast vorher noch einen recht bekannten Dienst genannt. Der ist mir jetzt gerade entfallen. Was war das noch? Du hast gerade vorher genannt.
In unserer?
Ja.
Den Build-Service Web-Client?
Nee.
Software-Suche?
Nein, auch nicht die
Studio.
Ja, genau. Entschuldigung. Das Studio. Kannst du dazu ein paar Sachen erzählen?
Ja, das Studio ist ein webbasierter Dienst, um Appliances zu erstellen.
Ja.
Basierend auf der SUSE-Distribution. Man kann sich zum Beispiel eine OpenSUSE 11.2-Distribution mit aktualisierten KDE-Paketen als Live-USB-Stick oder Live-CD oder Disk-Image, VMware-Image erstellen. Ein Customized Linux für den Benutzer sich selbst erstellen.
Ja. Also eigentlich eine ganz spannende Sache. Gibt es so schätzungsweise ein Jahr oder zwei, glaube ich, so in der Größenordnung?
Also wir hatten letzten Sommer die Version 1.0 released. Das Ganze gibt es online circa seit 2 Jahren.
Ja. Ist ja, wie du schon gesagt hast, sehr beliebt.
ja.
Beliebt, wird oft benutzt. Und eigentlich auch eine ganz spannende Sache, gerade eben, weil man sich auch Live-CDs und solche Sachen damit bauen kann. Ja. Deine Arbeit bei OpenSUSE, du bist ja da Booster, kannst du vielleicht ganz kurz, du hast das zuvor schon mal gemacht, aber vielleicht noch ein paar Worte zu den Boosters. Wir hatten ja die vorher schon hier, die haben ziemlich genau erklärt, was sie tun. Für die Hörer, die sich jetzt erst jetzt zugeschaltet haben, was ist eigentlich ein OpenSUSE Booster?
Also wir sind ein Team innerhalb von Novell, die sich aber ausschließlich mit OpenSUSE beschäftigen. Also wir haben unsere komplette Zeit, stecken wir ins OpenSUSE-Projekt und identifizieren selbst Punkte, wo wir helfen müssen, was wir verbessern müssen und arbeiten dann in kleinen Teams da an diesen Punkten. Zum Beispiel gestalten wir gerade das Wiki um auf eine neue Instanz, das ist eins unserer Projekte. Anderes Projekt war, dass wir geholfen haben, die neue Oberfläche vom Web, vom Bildservice zu erstellen. Ja, verschiedene Projekte.
Das Wiki, das du genannt hast, das ist das öffentliche Wiki, nehme ich an, also dort, wo ich halt die ganzen Informationen rund um OpenSUSE finde.
Ja.
Ist das ein Wiki, das da, wo die Nutzer auch was beitragen können?
Ja, also das Wiki wird eigentlich hauptsächlich von den Benutzern gemacht.
Ah, okay. Ja.
Und wir sind gerade im Prozess, das Wiki umzustellen auf ein neues Wiki mit ein bisschen anderer Struktur, weil das alte Wiki etwas ausgeufert ist, so ein bisschen durcheinander war. Deswegen haben wir bald ein neues Wiki, ich denke, das werden wir im nächsten Monat online stellen.
Welches Wiki steckt da dahinter? Es gibt ja etliche.
MediaWiki, das ist das gleiche wie Wikipedia.
Ja. Das bekannteste wohl auch.
Ja.
Ja. Okay. Ich möchte nochmals zurückkommen zu Ruby on Rails. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt ein bisschen Geschmack daran gefunden, möchte sich da mal ein bisschen damit probieren. Ruby on Rails kann man sich ja auch selbst installieren. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, was es braucht?
Wir haben Pakete für Ruby on Rails im Build-Service und auch auf der Distribution und auch jede Menge andere Ruby Pakete, die eventuell notwendig sind, je nachdem, was man genau tun will mit seiner Anwendung. Aber im Prinzip langt sich das Rails-Paket zu installieren. Das zieht dann die Abhängigkeiten mit rein, die man braucht, um eine simple Rails-Anwendung zu starten. Wir haben eine Wiki-Seite. Den Link können wir dann noch mit anfügen.
Gerne, ja.
Die ganz leicht zeigt, wie man zum Beispiel den OpenSUSE Build Service Web Client bei sich lokal installiert und startet und dann auch in die Entwicklung einsteigen kann und selbst Veränderungen machen kann zum Beispiel.
Ja.
Das ist mit 5 Kommandos auf der Kommandozeile ist man da dabei.
Ja.
Das ist sehr, sehr einfach.
Klingt ganz sehr einfach und simpel, ja. Das kann ich auf einem beliebigen Laptop oder Desktop-Rechner tun oder brauche ich da einen fetten Server dahinter?
Nee. Das ist relativ ressourcenschonend, also eine normale Rails-Anwendung kann jeder auf seinem Laptop starten.
Ja, und wenn ich dazu die Entwicklungsumgebung möchte, also das Framework, das klappt auch auf einem handelsüblichen Rechner.
Also ich verwende das auf handelsüblichen Rechner.
Ohne Performance-Probleme, läuft ganz gut.
Ja.
Okay, ja, wir hoffen, wir konnten da den einen oder anderen ein bisschen auch begeistern für diese Geschichten. Jetzt vorher hast du gesagt, ihr habt ungefähr 10 Anwendungen gemacht mit Ruby on Rails. Wir haben jetzt ein paar besprochen. Gibt es noch weitere, von denen du denkst, die wären jetzt gut, wenn da mal die Radio-Tux-Leute da auch noch was dazu hören?
Wir haben zum Beispiel den Feature-Tracking-Client, features.opensuse.org, da können die Leute Feature-Wünsche eintragen oder zusammen mit den Entwicklern an Features für die nächste OpenSUSE-Release arbeiten. Wir haben Hermes-OpenSUSE.org, das ist unsere Zentrale, um sich zu konfigurieren, für welche Ereignisse man Mails oder RSS-Feeds bekommen möchte, zum Beispiel bei speziellen Build-Service-Ereignissen. Paket ist fertig gebaut zum Beispiel. Mhm. Ja, ich denke, das waren die wichtigsten.
Das erste, das du genannt hast mit dem Tracking-Feature, da, ich denke auch, dass da wahrscheinlich jeder Benutzer oder jeder, der ein OpenSUSE-Login hat, sich da auch mitwirken kann.
Ja, das funktioniert genauso wie im Build-Service. Um Dinge zu schreiben, muss man sich einloggen. Mhm. Um nur mitzulesen, muss man sich nicht einloggen. Okay. Und das läuft auch über den gleichen OpenSUSE-Login, der auf all unseren Seiten benutzt wird.
Bist du einer der vielleicht dann auf der anderen Seite steht von dieser Anwendung und die Wünsche entgegennimmt? Oder nur zum Teil?
Selten. Ich nehme die Wünsche entgegen, wenn die Anwendung nicht funktioniert.
Okay. Gibt es aber wohl eher selten, oder?
Ja, läuft ganz gut.
Ja. Also eigentlich auch eine ganz wichtige Schnittstelle, denke ich mal, auch für die Fortentwicklung von OpenSUSE. So wie ich das von außen, also ich bin kein OpenSUSE-User, aber wie ich das von außen wahrnehme, ist, glaube ich, Novell schon noch recht wichtig, was die Leute wollen überhaupt in Zukunft und nehmen das ernst.
Ja, wir haben auch bei den Features ein Voting, also ein Wählmechanismus, in dem die Leute abstimmen können für die beliebtesten Features und die 10 wichtigsten für die nächste Distribution werden auf jeden Fall auch bevorzugt behandelt und versucht, die auf jeden Fall zu implementieren.
Ja, ja. Jetzt noch eine Frage zu OpenSUSE ganz allgemein. Wir hatten da letztens eine Diskussion, da hat jemand gesagt, OpenSUSE wird standardmäßig mit KDE ausgeliefert. Dann hat jemand gekontert, nein, das stimmt nicht. Wie ist das jetzt genau, Thomas, wenn ich dich schon da habe? Du kannst da sicher kompetent antworten.
Ich denke, es ist so, dass bei der Installation ein Dialog kommt, an dem man sich die Desktop-Umgebung auswählen kann und der Haken per Default bei KDE ist. Aber es steht jedem frei, den Haken auf GNOME zu setzen.
Und der Haken, ist der ein bisschen versteckt vielleicht oder nicht? Ist das der Haken am Haken? Also ist nicht der Haken am Haken.
Ich denke nicht.
Ja. Also ist so unsere typische Krankheit mit dem Schnellklicken vielleicht auch und nicht so genau schauen.
Das kann sein, aber das ist auch kein Problem, nur dass ich im Nachhinein die Pakete nachinstallieren lassen von anderen Desktop-Umgebungen und im Login-Manager das der Default leicht ändern lässt.
Ich bin kein KDE-Nutzer, aber ich habe mir das mal unter KDE angeschaut, das OpenSUSE, und ich muss gestehen, ich habe noch nie so ein schön gepflegtes KDE gesehen, so zum Beispiel Firefox, wie der wirklich sauber integriert ist. Kennt man, glaube ich, sonst nicht so. Also habe ich sonst nicht so gesehen. Ja, haben wir etwas ganz Wichtiges jetzt ausgelassen, Thomas, oder nicht darüber gesprochen?
Nein, ich denke, wir haben unsere Infrastruktur gut beschrieben.
Okay. Jetzt, wir werden dann diesen Link noch nachliefern, den du genannt hast. Wir erwähnen den im Blog, wir können das nachher noch notieren. Die anderen Dinge, die dürften eigentlich klar sein. Du hast die URL-Adressen jeweils genannt von den jeweiligen Diensten. Ja. Die sind ja, ich denke mal, auch bei den OpenSUSE-Usern bekannt.
Ja, alle unsere Seiten sind auch leicht in der Navigation zu finden, sobald man auf www.opensuse.org geht.
Ja, und ist, glaube ich, auch alles deutsch verfügbar, oder? Mal mindestens die wichtigsten Seiten.
Wir haben nicht alle Seiten auf Deutsch verfügbar, aber die wichtigste Seite, zum Beispiel die Download-Seite für die Distribution, ist in vielen Sprachen verfügbar. Mhm. Das Wiki gibt es auch in Deutsch. Mhm. Ja, manche andere Seiten gibt es nicht auf Deutsch, wie den Build-Service Web-Client zum Beispiel, aber da denken wir, war es noch nicht so notwendig.
Vielleicht kommt es ja noch. Und Englisch ist ja sonst eigentlich nicht so ein Problem, mindestens lesend nicht. Ja. Oder? Ja, okay, in diesem Fall, Thomas, vielen Dank, dass du da warst.
Bitte.
Ich wünsche dir noch schöne anderthalb Tage hier in Berlin an der Messe und bis gleich, bis bald.
Danke.
Tschüss.